Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detadet auf dieser 29. Folge. Schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 29. Folge ist der Gründer von mehreren Unternehmern zu Gast gewesen. Er hat unter anderem die Ausgang-Plattform Ausgang.ch gegründet, Amiando, wo später an Xing verkauft ist worden, jetzt gerade Crypto Finance AG, wo an die deutsche Börse verkauft ist worden, oder auch Maximum, wo sich mit Langlebigkeit beschäftigt. Dazu kommen noch weitere Engagements in diversen Unternehmen plus mehrere zusätzliche Gründungen. Die könnt ihr natürlich gerne nachlesen, findet ihr alles im Internet oder auf dem Kanal von ihm, den ich in den Shownotes wieder verlinke. Er beschäftigt sich vor allem mit unterschiedlichsten Sachen im Kryptobereich. Am besten lasst ihr ihm jetzt einfach zu und erfahrt das alles direkt selber von ihm. Ich wünsche viel Vergnügen auf dieser 29. Folge. Los geht's mit dem Marc Bernegger und am Anfang von seiner Karriere.
Du hast ja ursprünglich als Jurist angefangen. Das ist jetzt nicht der Bereich, wo man dich erwarten würde, eigentlich.
Ja, also man muss dazu sagen, schon in der Primarschule habe ich so erste unternehmerische Projekte gemacht und habe so klassischer so Schulkindergarten, Kiosk und so Sachen. Dann habe ich im Gymi ein Sportheftchen gemacht und habe eben eigentlich gerade direkt nach dem Gymi, sprich vor dem Studium, meine erste Internetfirma Ausgang.ch gestartet. Darum kann man eigentlich sagen, ich habe dann mehr noch nebenbei Jus studiert und auch abgeschlossen. Aber eigentlich hat mich das selber etwas zu machen als Unternehmer schon seit meiner Kindheit begleitet. Darum würde ich eher sagen, ich bin jemand als Unternehmer, der nebenbei noch Jurist geworden ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Jurist angefangen habe, mich unternehmerisch zu betätigen. Es war eher umgekehrt.
Ja, dass du nicht der geborene Jurist bist und mehr der geborene Unternehmer, der nebenbei noch Jura studiert hat.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Damals war auch noch das alte System, wo man mehr oder weniger im Fernstudium hätte können, ein Jus-Studium zumindest an der Uni Zürich machen. Mhm. Ich glaube, heute wäre das alles ein bisschen schwieriger.
Mhm. Gestartet hast du ja mit einer Internetseite, sagen wir es mal so, wo wir eigentlich, oder die meisten Jungen kennen, die zuhören. Von Ausgang.ch bis Crypto Finance. Es liegt ein bisschen Weg hinter dir.
Ja, also eben, mich haben immer Sachen interessiert, technologietriebene Sachen, wo vielleicht noch nicht so, wie soll ich sagen, offensichtlich und sichtbar sind. Eben damals im 99 mit dem Internet ist eigentlich unsere Hauptproblematik gewesen, dass unsere Zielgruppe, sprich junge Leute, die in Ausgang sind, noch kein Internet daheim hatten. Mhm. Also das zeigt ein bisschen, dass es eben wirklich eine andere Zeit gewesen ist und dann eben mit Bitcoin im 2012 ist jetzt auch etwas gewesen, was noch nicht so Mainstream gewesen ist damals. Und mit Langlebigkeit heute sicher ähnlich. Also mich interessieren immer Sachen, wo noch nicht jetzt gerade jeder auf der Straße weiss, was es überhaupt soll und ja, überhaupt schon mal vielleicht davon gehört hat.
Mhm. Bitcoin 2012, dann hat es, also gibt heute ja noch immer genug Leute, die das Gefühl haben, es wäre irgendwie wie wollen wir das sagen, nicht vertrauenswürdig. 2012 ist ja nochmal ganz etwas anderes, so wie du vorhin im Internet hast angesprochen. Wie kommt man da du bist bekannt dafür, dass du immer neue Sachen entdeckst vor der grossen, breiten Masse. Wie kommt man da auf die Idee, Bitcoin, das ist das Ding für die Zukunft?
Ja, also ich bin einfach immer neugierig, schon immer gewesen. Heute eigentlich ähnlich noch. Ich beschäftige mich lieber mit Sachen, die man noch nicht so überall davon liest. Ich meine, mit Bitcoin das erste Mal in Kontakt gekommen, bin im 2011, wo ich mich einfach ein bisschen darüber informiert habe, wie man in Zukunft könnte über das Internet Wert hin und her verschieben. Mhm. Über den Begriff Kryptowährung habe ich schon damals ein bisschen komisch gefunden und heute umso mehr. Also es ist für mich eher darum gegangen, zu verstehen, wie das Internet kann helfen, Wert hin und her zu bewegen. Und habe dann im 2012 meine ersten Bitcoin gekauft und nicht, weil ich darauf spekuliert habe, sondern weil ich wirklich einfach verstehen wollte, wie das funktioniert. Ich habe auch viele oder einige Freunde gehabt, wo ich Bitcoin damals dann verschenkt habe, damit die auch ein bisschen verstehen, um was es geht. Also bei mir ist meistens so, wenn ich ein Thema entdecke und interessant finde, tue ich das auch ein bisschen in meinem Umfeld teilen, weil ich eben teilweise davon überzeugt bin oder auch ein bisschen verstehen, was andere Leute davon halten. Und lustigerweise, gerade wenn es jetzt im erweiterten Umfeld ist, je mehr Leute, dass es nicht gut finden, desto mehr bestärkt mich das, dass das etwas ist, das spannend könnte sein. So das klassische Unternehmer-Dilemma, oder je mehr man ein Nein hört, desto mehr sollte man eigentlich bestärkt sein, dass man das Richtige macht. Und das ist damals natürlich im Internet auch ähnlich gewesen, oder? Wo wir, mein Mitgründer und ich damals angefangen haben, hat man nur gehört, dass alle, die im Internet etwas machen, komische Leute sind, die irgendwelche illegale Sachen machen und es gibt keine Existenzberechtigung und kein Business Case für das ganze Internet und es verschwindet wieder. Das ist auch etwas, was man früher noch viel gehört hat. Das verschwindet alles wieder. Lustigerweise sind das meistens die gleichen Leute, die auch heute immer noch alle neuen Sachen sehr komisch und negativ betrachtet. Also ja, es zieht sich vielleicht durch, dass gewisse Leute offener und andere weniger offen sind für neue Entwicklungen. Mhm.
Habt ihr dann 2012 dann schon Crypto Finance AG gegründet?
Nein, das ist viele Jahre später gekommen. Also ich bin gerade in das Thema reingekommen, habe auch viele Leute getroffen, die eben wirklich in dieser ersten Phase dabei gewesen sind. Das sind vor allem Geeks, Programmierer gewesen. Das ist weit weg von der Finanzbranche. Und dann im 2017 ist dann Crypto Finance gegründet worden. Also im Verhältnis natürlich erst viele Jahre später. Klar, ja. Aber immer noch natürlich sehr früh und sehr pioniermäßig, wenn man schaut, eben wie lange das es gebraucht hat, dass dann das Thema wirklich in der, in Anführungszeichen, klassischen Banken- und Finanzwelt angekommen ist. Lustigerweise eben ein Moment, wo viele andere schon wieder sich verabschiedet haben, weil sie gefunden haben, jetzt ist es eigentlich nicht mehr so spannend. Also das sind so die klassischen Innovationszyklen, oder? Dass es jetzt für gewisse Pioniere in dem Moment, wo es den Mainstream wird, eigentlich ein bisschen von der Faszination verliert.
Mhm. Und dann wieder kommt.
Ja, es ist immer eben, also es gibt ja verschiedene Indikationen. Bei Bitcoin ist natürlich das Faszinierende, dass es einen Preis gibt und der Preis hat für gewisse Leute eine Wirkung. Ich sage immer, der Preis ist natürlich schon relevant, aber es passieren sehr viel, viel spannendere Sachen, die nichts mit dem Preis zu tun haben, wo sich aber auch die Medien und viele Spekulanten nicht gross damit beschäftigen. Darum ist vielleicht in dem Fall speziell, dass du den Preis jeden Tag, die Leute das Gefühl haben, der Preis sagt, wie relevant das die Sachen sind, was sicher zu einem Teil stimmt, aber Preis ist sehr wahrscheinlich nur ein kleines Element von der ganzen Möglichkeiten, die hinter Bitcoin stehen.
Mhm, da sprichst du jetzt gegen den Preis an, der, ja, also wir müssen jetzt nicht lange über den Preis von Bitcoin aktuell reden, aber was hast du das Gefühl, ist, wo ist der, wie viel von seinem Potenzial hat der Bitcoin jetzt einfach ausgeschöpft, sagen wir es mal so?
Also eben, ich glaube, wir sind ähnlich wie damals beim Internet immer noch erst am Anfang von einer Entwicklung, wo man sehr wahrscheinlich noch gar noch nicht ganz verstanden hat, was das alles für Implikationen hat. Wenn man versucht, da gewisse Annäherungen zu machen, schaut ein bisschen, wie viele Leute damals das Internet genutzt haben und wie viele Leute heute Bitcoin schon effektiv einsetzen, sind wir sehr wahrscheinlich eher so in der Region 1996 oder 97. Also eigentlich sind wir noch ganz am Anfang, oder? Es hat 30 Jahre gebraucht, bis E-Mail von einer eigentlich ursprünglichen militärischen Anwendung sich für den Endkonsument erschlossen hat. Mit Bitcoin reden wir von etwas, das erst seit gut 10 Jahren existiert. Also darum, ich glaube, das ist immer etwas, wo bei neuen Technologien interessant ist. Man überschätzt ein bisschen die kurzfristigen Effekte. Darum gibt es immer die Hypes, die sich dann häufig nicht ganz materialisieren. Aber meistens unterschätzt man massiv der langfristige Effekt. Und das sehen wir jetzt auch bei der digitalen Revolution oder viel von den Sachen, die damals in der Dotcom-Bubble angekündigt worden sind, haben sich nicht materialisiert und darum haben viele das Gefühl gehabt, das ist nicht nachhaltig. Und wenn man jetzt schaut, was sind das für Firmen, die grösst kapitalisiertesten, die profitabelsten auf der Welt, das sind häufig eben Firmen, die aus der digitalen Revolution entstanden sind. Es hat halt eben 20 Jahre gebraucht, bis die Entwicklungen sich wirklich materialisiert haben. Und ich glaube, das wird sehr ähnlich sein mit und ganze Bitcoin-Thema.
Mhm. Ja, du hast gesagt, vielleicht mal auf das zurückzukommen, du hast Bitcoin dann verschenkt. Hoffentlich haben sie den Bitcoin, den du dann geschenkt hast, behalten. Warum hast du das Gefühl, sind die Leute trotzdem immer so verschlossen gegenüber neuen Technologien? Liegt das einfach nicht in der Natur des Menschen, oder?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, weil wir haben natürlich in der Schweiz sehr ein angenehmes Setup, ohne dass man gross muss ausbrechen, was ja gut ist. Mhm. Man hat jetzt keinen Druck, völlig verrückte Sachen zu machen, sich überhaupt selbstständig zu betätigen, was sich zum Glück natürlich ein bisschen am Ändern ist, aber es geht allen sehr gut. Wenn man schaut, oder die ersten Pioniere gerade im Bitcoin-Bereich sind zum Beispiel häufig Argentinier gewesen, die haben ein anderes monetäres System, die sind sich gewohnt, dass ihre Währung all paar Jahre wieder komplett kollabiert und man sozusagen bei Null muss anfangen. Ich glaube, je nachdem, aus was für einem Umfeld und Background, dass man kommt, ist man halt, ja, hinterfragt man vielleicht gewisse Sachen ein bisschen mehr. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Sache vom Umfeld. Ich habe natürlich mittlerweile in meinem Umfeld viele Leute, die super früh gewisse spannende Sachen gemacht haben und das inspiriert einem natürlich dann. Und wenn man vielleicht eher ein bisschen in einem klassischen Corporate Setup ist, wo man so ein bisschen die klassische Corporate Career vor sich hat, dann beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen weniger mit so Themen und ist auch sehr froh mit dem Status quo.
Mhm.
Und ist vielleicht auch nicht irgendwie tagtäglich damit beschäftigt, das zu hinterfragen und zu überlegen, wie vielleicht in Zukunft wird aussehen.
Ja, machst du das effektiv so, dass du dich tagtäglich mit dem aktiv beschäftigst? Oder passiert es teilweise so passiv, dass du irgendwie auf eine spannende Idee kommst, auch wenn du weniger?
Nein, ich würde schon sagen, dass ich versuche, mich immer wieder inspirieren zu lassen mit neuen Themen, mit Leuten. Ich versuche auch immer wieder Leute zu treffen, die Bereich abdecken, wo ich zu wenig verstehe. Also aktuell das ganze Metaverse-NFT-Thema oder am meisten, finde ich, immer lernt man in dem, dass man Leute trifft, die sich mit dem beschäftigen. Also nicht jetzt einfach in dem, dass man irgendwelche Blogartikel liest und Social Media verfolgt. Das ist vielleicht gut für gewisse allgemeine unter Verständnisnahme, dass man weiss, um was passiert. Aber grundsätzlich sind es immer Leute, wo einem gewisse Perspektiven öffnet. Und das ist ein bisschen mein Ansatz. Wenn ich ein Thema spannend finde und mehr davon möchte verstehen, dann versuche ich, die Leute zu treffen oder mich mit denen auszutauschen, die wirklich tief drin sind. Und das ist schon etwas, was ich möchte aufrechterhalten. Klar wird man im Alter vielleicht ein bisschen bequem und ist auch nicht mehr gleich offen, wie vielleicht jemand, der das erste Mal etwas Eigenes macht. Aber so ein bisschen das sich zu überlegen, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus, ist etwas, was ich weiterhin sehr spannend finde. Und wo ich auch davon überzeugt bin, dass es immer noch extrem viele neue Sachen gibt, wo man sich im Moment noch gar nicht richtig vorstellen kann.
Ja, das ist eben ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass man sich teilweise wirklich nicht vorstellen kann, vor allem im Moment mit den diversesten Themen im Bereich der Digitalisierung. Macht dir das teilweise Angst oder ist Respekt davor oder absolut nicht?
Also ich bin jemand, der grundsätzlich sehr positiv auf die Zukunft schaut. Ich glaube, es gibt immer Wellen und Phasen, wo es schwierig ist. Ich glaube, auch wenn man viele von diesen Leuten kennt, die hinter gewissen von diesen Firmen stehen, eben wir haben mit Mark Zuckerberg sehr eng Kontakt gehabt, damals mit Amiando, haben uns mehrfach getroffen.
Mhm.
Und sobald jemand gewisse Macht hat, hat man das Gefühl, das sind alles böse Leute. Nein, das sind häufig sehr intelligente, passionierte Unternehmer, die einfach im richtigen Moment das Richtige gemacht haben, mit Glück und viel Fleiss. Und ja, dann werden gewisse von diesen Unternehmen halt sehr gross und mächtig, aber ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass zu einem grossen Teil mit wenigen Ausnahmen da Kräfte und Leute dahinter sind, die grundsätzlich nichts Böses wollen. Auch wenn das natürlich für die Medien viel spannender ist, immer nur die negativen Sachen aufzuzeigen. Und wenn man ein bisschen schaut, was für Wohlstandsentwicklungen Technologie gerade in den letzten 100 Jahren verursacht hat, muss ich sagen, gibt es objektiv gesehen wenig Gründe, wo gegen den Vorteil von diesen Entwicklungen spricht. Aber man muss natürlich immer im Kopf behalten, dass es auch eben gewisse Gefahren gibt und auch, dass alle Leute mitgenommen werden. Darum ist der Diskurs natürlich wichtig. Aber ich glaube, es geht teilweise ein bisschen vergessen, was technologische Fortschritte für massive Wohlstands- und auch Lebensqualitätsgewinn für die meisten Leute auf dieser Welt zu Erfolg haben. Und darum bin ich da weiter sehr zuversichtlich, dass wir durch weitere Innovationen und Entwicklungen und Fortschritte da weiter können, als ja, Menschheit in die richtige Richtung uns bewegen. Ohne eben das vielleicht zu verklären und zu vergessen, dass man teilweise auch aufpassen muss, dass es nicht in die falsche Richtung geht.
Ja, am Jan Dwaniski gar nicht gedacht, das hat er dann, glaube ich, Xing verkauft, so wie ich mich mal erinnere. Crypto Finance hat er, glaube ich, die Deutsche Bank jetzt verkauft.
Deutsche Börse.
Die Deutsche Börse, sorry. Ist es nicht sogar ein bisschen zu früh gewesen, eventuell, wenn man das so zulässt, hat man das Gefühl, dass der richtige Krypto-Boom erst noch kommt?
Ja, das ist immer einfach, dann im Nachhinein zu sagen.
Ja.
Ich glaube, eben jetzt in dieser konkreten Situation hat man einen idealen Partner gefunden, der ein sehr interessantes Angebot gemacht hat, das für alle Aktionäre und das bestehende Team, das weiter involviert ist, eine super spannende Opportunität geboten hat. Und in Zukunft kann man dann beurteilen, ob es noch bessere Möglichkeiten gegeben hätte, aber man muss ja immer in dem Moment, wo man so Möglichkeiten auf dem Tisch hat, entscheiden. Ich glaube, grundsätzlich ist, je nachdem, in welchem Bereich das man ist, natürlich immer interessant, im richtigen Moment zusammen mit einem grossen oder noch grösseren Player die weiteren Wachstumsschritte zu machen. Ich glaube, was viele Leute vergessen, dass natürlich der Kryptomarkt jetzt von der verrückte Anfangszeiten in eine verhältnismäßig klassisch voll regulierte Umgebung sich hineinbewegt und darum gewisse Möglichkeiten, wo man vielleicht als Startup vor 3-4 Jahren hatte, viel schwieriger werden, weil man einfach, ja, zusammen mit bestehenden etablierten Player in dem Markt ist und darum so ein bisschen die Opportunitäten, anders sind, wie für Pionier vor ein paar Jahren. Und darum glaube ich, dass immer am Schluss wieder ein bisschen individuell, je nach Industrie, Branche, Phase, den richtigen Moment zu finden. Ich glaube, es gibt auch viele Beispiele, wo man, wenn man das Zeitfenster verpasst und vielleicht andere dann die Schritte gemacht haben, auch wieder die Frage hat, kann man sein volles Potenzial entfalten? Also ich glaube, darum bin ich da verhältnismäßig opportunistisch. Ich glaube, wenn man als Unternehmer mit seinem Startup am Punkt ist, wo man so eine Möglichkeit hat, und das machen wir ja immer unter Abwägung von allen möglichen Szenarien, dann ist durchaus etwas sehr Interessantes, auch für die Firma weiterhin, sich können zusammen mit einem starken Partner weiterentwickeln.
Ja, bei dir ist natürlich jetzt so mit dem Exit, plus eben zum Beispiel von Amiando, dazu mal noch Ausgang.ch und weiteren Sachen, bis zu welchem Punkt ist so der finanzielle Aspekt oder der ihn treibt, oder ist es mehr der Treiber, ja, irgendwelche disruptive Sachen herauszufinden und zu entwickeln als Unternehmer?
Ja, also ich meine, eben am Schluss ist natürlich gerade als First-Time-Entrepreneur, wo man ja normalerweise noch keine finanziellen Mittel oder Unabhängigkeit hat, das vielleicht nochmal ein bisschen relevanter, wie wenn man vielleicht schon mal ein, zwei Firmen erfolgreich verkauft hat, weil man ja dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man es nicht mehr primär einfach nur wegen dem Geld macht, sondern auch wegen, ja, dem Inhalt und dem Impact, den man generieren kann. Das sieht man ja häufig auch bei sehr bekannten Unternehmern, die irgendwelche grossen Exits haben und dann plötzlich Sachen machen, wo primär darum geht, auch wirklich die Menschheit weiterzubringen. Das ist ja jetzt gerade bei gewissen Zukunftsthemen, wie einem Elon Musk oder so, sehr offensichtlich. Und das spielt sicher sehr stark mit, eben gerade wenn man sich mit innovativen Themen beschäftigt, hat man natürlich den Luxus, gewisse teilweise fundamentale Verschiebungen und Veränderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft mitzugestalten und gleichzeitig auch davon monetär zu profitieren. Ich glaube, das ist etwas Faszinierendes als Tech-Unternehmer, oder dass man jetzt nicht einfach irgendwie nochmal irgendeine, weiss nicht, Finanzdienstleister aufbaut, wo primär darum geht, mit Geld noch mehr Geld zu machen, sondern wirklich auch versucht, irgendwelche Werte zu generieren, die losgelöst sind vom eigentlichen Geld. Und dort, ja, glaube ich, ist man immer vielleicht schon mal ein, zwei erfolgreiche Sachen hinter sich hat. Der Fokus bewegt sich dann ein bisschen mehr her in solche Bereiche, oder? Also ich persönlich würde mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendeine Plattform zu bauen, wo gewisse Sachen im B2B-Bereich optimiert. Das mag vielleicht spannend sein, aber würde mich jetzt einfach inhaltlich nicht mehr wirklich interessieren. Ich möchte schon Sachen machen, wo, eben wie schon gesagt, einen Impact haben, jetzt im Langlebigkeitsbereich natürlich ultimativ auf jeden Mensch auf dieser Welt. Das ist natürlich von der Erfüllung her und auch vielleicht für Selbstbestimmung und Purpose nochmal eine Stufe erfüllender.
Wir können auch gerne dazu kommen. Vielleicht noch kurz zu Susi Partners und auch Nachhaltigkeit. Ich überlege mir immer wieder, eben, wenn zum Beispiel irgendwie jetzt du reisest viel, haben wir vorher auch besprochen, Berlin, Südafrika, New York, dann über London und wieder zurück. Wie siehst du das mit dem Fliegen? Sagen wir es mal ganz einfach so. Jetzt gibt es Zusammenhang damit, dass die ja eigentlich schon sehr nachhaltig oder für nachhaltige Projekte einsetzt ist, vor allem.
Ja, das ist ein guter Punkt. Eben New York ist halt schwierig ohne Flugzeuge, oder?
Ja,
das ist
klar, ja.
Wie weit man gewisse Realitäten will verklären. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht für einen Termin mit dem Flugzeug nach Frankfurt, das mache ich immer mit dem Zug. Aber es gibt natürlich immer noch als Unternehmer gewisse Aktivitäten, die halt nicht im Zugradius passieren. Und dort ist sehr wahrscheinlich teilweise ein bisschen eine Verklärung von der Realität, wenn man jetzt in dem Sinn sagt, man darf jetzt einfach nicht mehr ins Flugzeug sitzen. Insbesondere, wenn man eben dran vielleicht Sachen macht, die einen viel grösseren Impact auf die Sustainability hat, wie jetzt der eine oder andere Flug, den man jetzt mehr oder weniger macht.
Genau, ja.
Aber es ist natürlich etwas, wo mitspielt. Ich glaube auch, grundsätzlich bin ich persönlich ein grosser Anhänger von dezentralen Organisationen, wo man eben nicht mehr irgendwie jeden Tag physisch in einem Zimmer muss zusammensitzen, die Leute irgendwie hin und her pendelt, um eigentlich das Gleiche besprechen, wo man auch kann, eben gerade jetzt in so einer Post-Covid-Welt, über Zoom machen. Da muss am Schluss sehr wahrscheinlich jeder für sich selber wissen, wie er seinen Fokus legt. Ich weiss nicht, ob jetzt der Staat da mit irgendwelchen Repressionen muss versuchen, gewisse Verhaltensmuster zu erzwingen. Ich meine, die Leute, die sich's können leisten, und das sieht man jetzt auch, sind genauso unterwegs. Also am Schluss bestraft man dann auch wieder andere, wo man vielleicht in dem Sinn nicht unbedingt hätte wollen machen. Ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig. Und gerade jetzt auch, wenn es wieder auf die Energie geht, oder dass halt wie die Energie gewonnen und verarbeitet wird. Also ich glaube, wir werden in einer hochtechnologisierten Welt noch viel mehr Energie brauchen in der Zukunft. Ich glaube, Energieverbrauch ist zu einem gewissen Teil auch eine Indikation vom Wohlstand. Und das wird man nicht wegbringen. Jetzt ist mehr die Frage, was kann man machen, um den massiv steigenden Energiebedarf halt möglichst nachhaltig und erneuerbar zu machen. Und ich glaube, an diesen Punkten sollte man dran arbeiten. Weil eben, wie schon gesagt, in unserer Welt werden wir in Zukunft noch viel mehr Energie benötigen. Und ich glaube, den Energieverbrauch einzuschränken, löst in dem Sinn das nur indirekt.
Ja, ich sehe, Mensch, würde dein Projekt in diesem Bereich auch mal interessieren, eventuell?
Ja, also ich bin ja eben über Tobias Reitmuth, der ja Susi Partners gegründet hat, wo ich von Anfang an als Aktionär involviert war, natürlich näher an diesen Entwicklungen dran. Und ich glaube eben, das ist für mich ein Beispiel, wo man mit mittlerweile fast 2 Milliarden an Mitteln doch sehr substanziell an dieser Energietransformation arbeitet und wirklich auch messbar jedes Jahr massiv an Treibhausausstoß kann sparen. Ich glaube, auf so einer Ebene kann natürlich jemand als Unternehmer sehr spürbar etwas bewirken. Also eben viel mehr, wie wird man jetzt einmal mehr den Flüger oder nicht nimmt, sondern dass man wirklich an diesen Hebel, wo effektiven Impact hat, schafft. Und dort kann natürlich jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, als Unternehmer sich betätigen und auch einen spürbaren Effekt generieren.
Genau, das, ja, das sehe ich. Und vor allem, es gibt bei dir eben beim 0815 Bürger ist das natürlich ein bisschen weniger der Fall. Aber ja, bei dir ist es definitiv einleuchtend, ja. Apropos Longevity, mit Maximum seid ihr ja da dran, am einen oder anderen. Vielleicht mal so ganz grob, um was geht es da? Ich zum Beispiel habe da absolut keine Ahnung in diesem Bereich. Oder ja, ganz grob, sagen wir es mal so. Was kann man sich da vorstellen?
Ja, also mit Maximum als Company Builder sind wir, beschäftigen wir uns mit dem Thema länger gesund und glücklich leben, fokussiert auf den Mensch und bauen da selber Firmen zusammen mit anderen Unternehmern, wo wir an den Lebens- und Health-Span von Menschen arbeiten. Also wir versuchen eigentlich, Produkte und Services auf den Markt zu bringen, die einen wissenschaftlich fundierten und messbaren Impact auf die Lebensdauer vom Menschen hat. Das ist so kurz zusammengefasst. Und eben wichtig zu betonen, dass wir uns ausschließlich auf wissenschaftlich basierte Produkte und Services ausrichten, wo natürlich vieles einschränkt, aber das Schöne ist, dass man effektiv den messbar kann aufzeigen, dass wir einen Impact haben mit unseren Aktivitäten.
Mhm. Was sind denn das im Moment so für Sachen, die man da machen kann oder was es da gibt?
Also ich sage mal eben gewisse Lifestyle-Changes, die jeder von uns machen kann, wo wir über eine Plattform, die Anfang nächstes Jahr wird launchen, unter dem Namen Biolytica werden zugänglich machen, haben wir eine Firma, die heisst Avea. Die wird jetzt noch vor der Weihnachten mit dem ersten Produkt auf den Markt gehen. Das sind Supplements, also Nahrungsmittelergänzungssubstanzen, die auch wieder wissenschaftlich fundiert, sprich mit frei verfügbaren auch Informationen in den wissenschaftlichen Publikationen einen Impact haben, jetzt in unserem Fall im ersten Schritt auf die Zellstruktur, die dafür sorgt, dass eigentlich der Alterungsprozess abgefahren wird. Und der Effekt hinten raus ist, dass auch altersbedingte Krankheiten idealerweise vielleicht gar nicht eines Tages, aber mal kurzfristig Zeit verzögern oder nach hinten raus zögern, erst zur Geltung kommen und somit natürlich auch spürbar die Lebensqualität der Menschen steigern. Uns geht es jetzt nicht darum, das ist ja immer das Erste, was die Leute denken, dass wir jetzt alle wenden und sterblich werden. Einerseits, glaube ich, ist das absehbar nicht möglich und auch nicht unbedingt erstrebenswert. Uns geht es wirklich primär darum, den Menschen zu helfen, länger gesund und glücklich zu leben.
Mhm. Wie sehen die Supplements aus? Also vielleicht kannst du dazu schon etwas sagen oder noch nicht?
Ja, also ich gehe jetzt da nicht allzu tief ins Detail, weil das wird dann eher etwas, was für Molekularbiologen interessant ist.
Ja, das
sehe ich. Aber es gibt in dem Sinn, das ist auch etwas, wo keine Rocket Science ist. Wir arbeiten natürlich auch Sachen dran, die wir dann auf den Markt bringen, die noch nicht existieren. Aber es gibt frei verfügbare Substanzen, also eben vergleichbar mit denen, die am Morgen Multivitamintabletten für das Immunsystem oder Omega-3, Fischöl, was auch immer für gewisse gesundheitliche Optimierungen nehmen, gibt es Supplements, die eine direkte Korrelation zum Altern von Menschen haben. Und wenn man da natürlich die teilweise schon körpereigenen vorhandenen Substanzen von außen, sprich eben über eine Tablette beim Frühstück dazu nimmt, geht das zur Folge, dass die Folgen vom Altern, wie ich schon erwähnt habe, optimiert werden oder hinausgezögert werden mit dem Effekt, dass man viele von den Krankheiten, die man altersbedingt überkommt und die wir alle akzeptieren, weil wir sagen, ja, man wird halt alt und darum kriegt man all die Leiden über, dort setzen wir an und für sich an.
Ich sehe das sehr spannend. Wie sehr ist da, oder gehört da zum Beispiel dazu, irgendwie Sport zu machen oder weniger Alkohol zu trinken oder was auch immer?
Also das ist sicher eben neben dem, dass man jetzt von außen gewisse Substanzen dazuführt, ist das natürlich ein sehr grosser Trigger. Es ist am Schluss ein erschreckend kleiner Trigger. Also die Leute haben ja das Gefühl, wenn man da komplett alles auf gesund umstellt, dass das einen massiven Effekt hat. Es hat einen Effekt, aber er ist, so wie man in der jetzigen Forschung weiss, beschränkt auf ein paar wenige Jahre. Aber trotzdem ist natürlich immer erstrebenswert, gewisse Sachen, die definitiv ungesund sind und nicht helfen, zum länger Leben abzuschalten. Also sprich, ungesunde Verhaltensweisen zu reduzieren oder idealerweise ganz abzustellen. Eben Rauchen, Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum. Denn Bewegung ist wiederum etwas, wo offensichtlich natürlich sehr viel hilft. Auch dort gibt's mittlerweile viele Studien, die aufzeigen, dass jetzt zum Beispiel der Marathon eher schadet, aber dafür das High-Intensity-Training wirklich auch hilft. Also dort ist es wieder ein bisschen so, nicht alles, was einfach nur Bewegung ist, hat dann effektiv auch einen positiven Effekt auf den Organismus als Ganzes bezüglich Alter. Und viel ist natürlich auch eben mit dem Mindset verbunden, also das mit dem Schlaf als Basis, wo ja in der heutigen Leistungsgesellschaft eher darauf rausläuft, möglichst wenig zu schlafen, ist auch mittlerweile natürlich nachgewiesen, dass genug lang und auch guter Schlaf Basis ist für viele Sachen, wo wichtig sind für Gesundheit, positive Mindset, Meditation. Also da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, wo eigentlich jeder für sich zu einem gewissen Grad auch kann umsetzen, wo aber auch dann wieder sehr individuell sind. Das ist natürlich auch etwas, wo wir dann werden mit anbieten, dass wir zuerst einmal eine gewisse Analyse machen von jedem individuell und basierend auf dem, den könnt aufzeigen, was sind effektiv die Verhaltensweise, die einen spürbaren und messbaren Effekt hinten raus hat.
Sehr schön, ich bin gespannt. Vielleicht noch zu dir privat, was beschäftigt dich ganz neben allem beruflich? Irgendwie hörst du gerne klassische Musik oder was auch immer?
Ja, höre ich gerne, aber das ist jetzt nicht gerade ein Hobby von mir. Ja gut, ich habe zwei kleine Kinder, sprich ich bin Familienvater. Das ist sicher eine meiner ganzen unternehmerischen Aktivitäten. Mein Hauptfokus ist sicher immer noch das Erfüllendste, was man machen kann, neben allen unternehmerischen Erfolg, wenn man sozusagen sieht, wie ein Leben entsteht und sich entwickelt. Sehr wahrscheinlich auch nicht ersetzbar durch alle möglichen sonstigen Erfolge. Und ja, öffnet auch einem nochmal vielleicht ein bisschen andere Perspektive. Also ich sehe schon auch, dass Unternehmer, wo denn das Wunder vom Leben, sprich eben über eigene Kinder erleben, schon auch nochmal gewisse Themen ein bisschen anders anschauen. Vielleicht hilft das auch nochmal, den Fokus wirklich auf den Impact und Purpose zu legen, weil wir ja am Schluss alles, was wir machen, im weitesten Sinne auch wieder nicht mitnehmen und für die nächste Generation und die nächsten Generationen danach aufbauen. Und darum glaube ich, ist das für mich auf jeden Fall ein extrem ja, schöner Kontrast zwischen den Business- und Startup-Welt können auch die Perspektiven mitzuerleben und nicht.
Und die, ja, vielleicht auch irgendwie wiederum im Business-Alltag aufzugreifen, zu einem gewissen.
Ja, also ich sage auch immer meinen Freunden, die Kinder haben, dass sie, wenn sie da das Thema Bitcoin genauer anschauen, das eigentlich nicht unbedingt nur für sich, sondern für die nächste Generation machen. Fängt ja langsam auch schon an, dass es als Taufgeschenk nicht irgendeine Kerze, sondern vielleicht irgendein Teil von einem Bitcoin oder so gibt. Also von dem her ist das sicher auch etwas, wo sich auch ins Privatleben hinein bewegt. Eben wie schon gesagt, ich glaube, viele von den Entwicklungen, von den spannenden Entwicklungen, die wir jetzt sehen, werden vor allem auch auf unsere nächste Generation einen grossen Impact haben. Also nur schon wegen dem interessiert es mich, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt. Weil ich glaube, es betrifft eben nicht nur uns selber, sondern auch wieder die nach uns kommen.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Danke vielmals, Marc, für deine Zeit.
Ja, merci. Hat mich gefreut.
Das war es mit dem Marc Bernegger und der 29. Folge vom Podcast Dedadet. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, geben wir noch gerne eine Rückmeldung. Und als Hörst, geben wir gerne eine Rückmeldung. Falls ihr mehr zu Marc Bernegger möchtet wissen, findet ihr das in den Shownotes und könnt gerne mehr über ihn lesen. Auch im Internet findet ihr einiges zu seiner Person. An dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Ciao zusammen. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Was heisst Podcast Dedadet.